Herzlich willkommen zum Dachtheken-Duett mit André Lichtschlag und Martin Mocharski, ihrem marktradikalen Gute-Laune-Format mit Herz. Ja. Wir hatten ja letzte Woche was angekündigt, ne?
Ah ja, mit Herz, aber ohne Verstand, genau. Weil
und Notizen.
Weil wir haben doch diese wunderbare Urkunde beim letzten Mal, wollten wir die schon in die Kamera halten, Urkunde, Wortpatenschaft für das Wort Dachtheken-Duett. Sind wir beide als Paten eingetragen worden. Das ist eine wunderschöne Urkunde vom Verein Deutsche Sprache, sage ich jetzt gleich noch was zu. Das ist also unsere Wortpatenschaft zum Wort Dachtheken-Duett, jetzt auch beurkundet. Und der Sponsor des Ganzen, der uns auch darauf aufmerksam gemacht hat und das Ganze auch finanziert hat, was immer das gekostet hat, ich möchte gar nicht wissen, einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul, ist jedenfalls der werte Wolfgang, unser Leser Wolfgang Altpeter. Und da sagen wir doch nochmal mit von Herzen Dankeschön.
Dankeschön.
Genau, ich glaube, es ist sogar eine zweite jetzt im Anmarsch. Ja. Also auch für das Wort Freiheitsfunken sind wir jetzt eingetragen worden noch. Dafür danken wir jetzt auch noch sehr. Und das Tollste ist, das habe ich dir, glaube ich, noch gar nicht gesagt, also das war der Herr Altpeter, mit dem hattest du ja auch Kontakt.
Ja.
Nochmal vielen, vielen Dank, Herr Altpeter. Sie haben sich sehr verdient gemacht. Dankeschön. Und der Mensch, der diese Wortpatenschaftsaktion ins Leben gerufen hat, für einen Verein Deutsche Sprache oder sowas ähnliches, der Chef vom Janssen ist der Herr Mintner. Der hat uns auch nochmal angeschrieben und fragt, ob man das gelegentlich mal im Heft vorstellen könnte, zum Beispiel.
Den Verein
diese Idee, die dahinter steckt, diese Wortpatenschaft. Und das machen wir natürlich. Also demnächst im Magazin von Eigentümlich Frei lesen Sie darüber dann auch noch einiges mehr über die Wortpatenschaftsidee vom guten Herrn Mintner.
Ja.
Ja. Der uns dann übrigens auch nochmal zwei, wenn wir da jetzt kooperieren, dann bekommen wir nochmal sogar zusätzliche Bonus-Wortpatenschaften nach freier Auswahl. Aber da kommen wir dann drauf zurück und das werden wir dann sicherlich noch verkünden. So, und dann war ich doch wieder mal viel zu forsch beim letzten Mal, wo wir schon im Werbeblock sind. Da haben wir doch schon vorgestellt, dass die nächste Konferenz vom 17. bis 19. auf Usedom stattfinden wird. Wir kommen wieder, Usedom ist wieder da. Ja. 17. bis 19. November in diesem Jahr, endlich wieder. Und das war natürlich ein Fehler, weil erstmal rennen uns schon die Kunden die Bude ein und fragen, wann man, also viele fragen danach, wann und wo man sich da eintragen kann, beziehungsweise bestellen kann, ordern kann, Tickets lösen kann. Also das etwa so ab Mitte, ab Ende März haben wir gesagt.
Ende März,
Grüß genau, da werden wir wieder eine Website machen. Wir werden das auf allen Kanälen bekannt geben. Also keine Angst, da wird keiner zu spät kommen in den ersten, erfahrungsgemäß im ersten Monat. Dann könnte es knapp werden, aber wenn Sie davon Wind bekommen, im Heft, hier bei, auf der Theke, vielleicht bei deinen Wortmeldungen und ähnliches, dann wird es immer noch genug Zeit, sich da anzumelden.
Wir werden es jedenfalls direkt zeitnah umgehend publik machen, sobald die Möglichkeit besteht, sich da anzumelden. Also, wie gesagt, keine Sorge, es sind immer noch alle Plätze da.
Ja, und jetzt, also die einen haben gefragt, das ist ja sogar noch gut, auch der Schuss ging nach hinten los, vielleicht haben wir es auch zu früh angekündigt. Mhm. Einer war aber besonders forsch, ich meine, kann ich auch verstehen, der war wahrscheinlich auch noch nicht auf unseren Konferenzen und weiß gar nicht, dass man das Hotelzimmer über uns mitbestellt. Also bitte jetzt nicht einfach im Hotel Baltic anrufen, Sie wissen ja jetzt alle das Datum, und da einfach zwei Nächte reservieren. Nein. Erstens ist das über uns etwas günstiger, wir bekommen einen kleinen Rabatt. Und zweitens bringt das also erfahrungsgemäß, wir hatten über die Jahre davor immer mal wieder solche Fälle, bringt das gesamte Organisationsteam an den Rand des Wahnsinns.
Genau.
Wenn da also die einen so buchen, die anderen so buchen, der nächste hängt noch auf dem Campingplatz, ist aber bei der Konferenz nicht dabei. Seine Frau hat aber doch im Hotel bei uns eingeschickt, ist aber auf der Konferenz nicht dabei und ähnliche Späße. Bitte nicht, wenn es irgendwie geht, das Komplettpaket, da ist uns allen sehr mitgeholfen, weil das war immer ein bisschen schwierig. Also bitte da auch das Komplettpaket bestellen und nicht auf eigene Initiative jetzt im Guten, für jeglichen anderen Urlaub natürlich schon, also im Hotel Baltic immer gerne Urlaub machen, das können wir sehr empfehlen, aber nicht für den 17. bis 19. dort einfach reservieren. Das wäre sehr nett. Dankeschön. So, und dann habe ich noch gesagt, dann gibt es ja auch wieder im Vorlauf gibt es wieder zwei Wettbewerbe, den Libertären Literaturpreis und den schon zum, mein Gott, die Julius-Faucher-Medaille gibt es wieder zu gewinnen. Für Jungautoren bis 30 Jahre ein Essay-Wettbewerb. Und zu gewinnen gibt es dann ja immer, das wird jetzt zum 9. Mal, unglaublich. Mhm. Also das wird jetzt der 9. Gewinner der Julius-Faucher-Medaille, den suchen wir unter den einzureichenden Essays in einer Länge von 6.000 bis 8.000 Zeichen inklusive Leerzeichen zu senden an, ja einfach an mich, lichtschlag@ef-magazin.de oder sonst auch an den Martin, wenn man den irgendwo findet. Also bitte einfach mit, ja genau, mit zwei, drei Angaben zur Person, Geburtsdatum, einen Essay senden bis zum 30. Juni 2023. Ja, es gibt nicht nur für viele, für die, sagen wir mal, 15, 16, 17, 18 besten Beiträge, die werden unter anderem damit prämiert, dass sie vor der eigentlichen Konferenz schon zu einem Seminar eingeladen werden, nach Usedom, noch drei Tage mehr Usedom genießen mit einem wunderbaren Seminar und mit uns unter anderem und ein paar zusätzlichen Referenten und anschließend auch kostenlos bzw. frei dann als Gewinner, als die besten Beiträger zum Jungautorenwettbewerb dann auch an der Konferenz teilnehmen bis zum 19. November. Ne? Das ist also der eine Preis. Dann der absolute Gewinner bekommt nicht nur eine Medaille, die berühmte, begehrte Julius-Faucher-Medaille, sondern in diesem Jahr auch, jetzt muss ich gucken, nicht, dass ich was Falsches sage, eine Feinunze Gold. Unglaublicherweise. Echtes Geld, eine Feinunze Gold, gestiftet von unserem informellen Freundeskreis Literatur Libertär. Ja, habe ich, glaube ich, dazu alles gesagt, hoffe ich. 6.000 bis 8.000 Zeichen. Wer unser Magazin liest, wird das alles auch nochmal im Magazin vorfinden in der nächsten oder in den nächsten Ausgaben. So, und dann haben wir ja noch einen zweiten Preis. Da wird jetzt schon zum 4. Mal wird der Libertäre Literaturpreis vergeben an alle, die sich berufen fühlen, ein bisschen was zu schreiben, ein bisschen Literatur, eine Kurzgeschichte uns mitzuteilen, uns ein bisschen vergnüglich zu stimmen mit einer schönen Geschichte. Die ist etwas länger, 10.000 bis 50.000 Zeichen. Wie gesagt, keine Altersgrenze hier natürlich.
Bis 50.000?
Gerne auch humorvoll. Ein fiktionaler Beitrag, bitte.
Bis 50.000?
Bis 50.000, Wahnsinn. Oh, ne?
Ist ja doch eine Menge.
Das war doch das, wofür wir uns immer drücken. Ne? Zumindest. Also, wir schauen mal. Gesagt. Es wird aber auf jeden Fall von einer guten Jury, das hatten wir beim letzten Mal auch, unglaublich hochkarätigen Jury, werden die Beiträge entsprechend gegengelesen und dann prämiert. Und da erhält der Sieger 30 Gramm reines Gold, der Zweitplatzierte zusätzlich noch 20 Gramm reines Gold und der Drittplatzierte 10 Gramm reines Gold. Und alle drei werden auch zur Konferenz nach Usedom eingeladen vom 17. bis 19. November. Dazu muss man einen Beitrag schreiben, 10.000 bis 50.000 Zeichen, wie gesagt, auch an mich, an die gleiche E-Mail-Adresse. Die Preise sind übrigens auch wieder gestiftet vom Freundeskreis Libertäre Literatur. Aber jetzt fällt mir ein, habe ich überhaupt gesagt, zu welchem Thema die jungen Autoren schreiben sollten? Nee, ne?
Nee.
Ich bin so blöd. Das Wichtigste habe ich natürlich nicht gesagt. So, also, die jungen Autoren schreiben bitte zum Thema Mein Wort und mein Unwort des jungen Jahrtausends. Das ist das Arbeitsthema. Mein Wort und mein Unwort des jungen Jahrtausends.
Die Auswahl ist ja reichhaltig.
Das war das Thema für die Jungautoren. Und für den bitte fiktionalen Text zum Libertären Literaturpreis, 10.000 bis 50.000 Zeichen, auch Abgabe bis 30. Juni 2023 per Mail an mich oder an den Martin. Dort ist das Thema, das war kurz und prägnant. Das Thema passt zu uns, es könnte von uns sein. Alles wird gut. Zum Thema Alles wird gut.
Genau. Und wie Sie das interpretieren, das obliegt ganz alleine Ihnen. Ne?
Genau. Und anschließend werden die Beiträge natürlich auch noch veröffentlicht.
Richtig. Wohl
die Jungautorenbeiträge als auch die Literaturpreisträger.
Ja, so. Habe ich gerade überlegt.
Mein Gott.
Stell mal vor, es gewinnen drei mit jeweils 50.000 Zeichen. Passt das dann überhaupt ins Heft?
Ja. Vielleicht haben ja die mit 10.000 Zeichen bessere Chancen. Nee, das stimmt auch nicht. Also, nee, wir wollen da nichts vorweg. Wir schaffen das schon.
Wie gesagt.
Wir schaffen das schon, weil alles wird gut.
Genau so ist es. Und nicht anders. Ja. Alles wird gut.
So.
Dann werden wir.
Ansonsten habe ich mich heute nicht vorbereitet.
Nein, natürlich, wie immer. So, ja, so oft bereiten. Ja, gut. Ja. Ich meine, was machen wir eigentlich hier? Wir gucken uns die Headlines an, schauen uns an, was bewegt die Nation, was bewegt die Welt. Und ja, man kann da aus einer, wie man so schön sagt, aus einer Mücke einen Elefanten machen oder, wie gesagt, auch das Hochtrabende nehmen, was jetzt gerade so die Runde macht. Weiß ich, du kriegst es ja mit, es ist ja hier, ich habe mich da jetzt auch nicht explizit drauf vorbereitet, aber was jetzt ja schon auffällt, das ist jetzt gerade eben diese Diskussion um die Panzerlieferung in die Ukraine. Soll er geschickt werden, der Leopard, oder nicht? Ne, da hat sogar eine Demonstration von Ukrainern vor dem, ich meine, Bundeskanzleramt gegeben, die da gefordert haben, lasst den Leoparden frei, schickt die Panzer. Melnik hat sich zu Wort gemeldet. Ja, die stellen sich doch an wie ein Kasperletheater, die Deutschen. Scholz wird von den Russen gefeiert, wie ich jetzt gerade bei Bild gelesen habe, weil er sich noch sträubt, den Leopardpanzer zu schicken. Pistorius hat angekündigt, er will nachzählen, wie viele Leoparden überhaupt da sind. Das ist ja schon mal was, ne? so ein Schritt in die richtige Richtung, wenn man so will. Und es ist alles so ein, es ist eine Show. Es ist doch echt eine Show. Also es ist doch wirklich, da weiß man doch gar nicht.
Also du hast das ja alles wunderbar beschrieben, aber Diskussion ist es ja gerade nicht. Ne? Nein, also wenn die Mainstream-Presse darüber schreibt, ist ja keine Diskussion. Alle sind sich offenbar einig, die gesamte Presse, die gesamte Welt, alle Parteien außer die SPD angeblich, sind sich, ja, sofort Panzer schicken. Demnächst schicken wir noch die Luftwaffe, ne? Und irgendwann schicken wir auch Soldaten. Und ja, ist ja kriegsgeil halt, hochzählen. Ne? Auf allen Seiten, das ist ja keine Diskussion, die sind ja alle der gleichen Meinung.
Ja.
So, und der Einzige, der sich da sträubt, ist offenbar der Bundeskanzler Herr Scholz. Aber ohne irgendwas dazu zu sagen. Ne? Und dann heißt es immer, noch ist er nicht so weit, morgen vielleicht. Man muss dazu sagen, wir nehmen jetzt heute etwas früher auf, haben wir das schon erzählt?
Ja, heute ist Montag.
Heute ist Montag.
Also wir haben da ein paar terminliche Schwierigkeiten, sodass wir das jetzt am kommenden das Dachtheken-Duett am kommenden Donnerstag nicht aufzeichnen können, beim besten Willen nicht.
Ja, also da, möglicherweise ist am Donnerstag Herr Scholz ja schon überredet, ne?
Würde mich jetzt nicht
unbedingt wundern.
Aber oder Merz ist Kanzler.
Oder Merz ist schon nicht. Kanzler, ne, genau.
Das ist ja auch so.
Weil SPD, Grüne und FDP übergelaufen sind, ne?
Genau, richtig.
Da ja, es gibt ja nichts, was es nicht gibt in der Diskussion. Alles wegen den Panzern jetzt, ne? Ja. Alles wegen Hurra.
Ja.
Deutschland Hurra. Ja, und warum jetzt oder was den da jetzt leitet, den Bundeskanzler, ne? Da jetzt zu sagen, nö, vielleicht lieber morgen, heute will ich noch nicht, so, aber ohne Begründung und ohne überhaupt was zu sagen, während die gesamte Presse sagt, jetzt aber, wir müssen an die Front und ja, ich verstehe es nicht so, es ist eine super Show, es ist offenbar eine Show.
Ja, ne? Es passt ja auch gut zusammen, wenn man sich jetzt mal vor Augen führt, okay, die Ampelkoalition, die hätte ja jetzt nach aktuellen Umfragen auch schon über Wochen hinweg keine Mehrheit mehr. Ja, also da scheint sich ja herauszukristallisieren, dass die Ampelkoalition wohl nicht mehr das Vertrauen der wählenden Bevölkerung genießt und gleichzeitig steht die CDU mittlerweile eigentlich recht gut da. Ich meine, mit wie viel? 28% oder sowas. Das ist ja für heutige Verhältnisse sehr, sehr, sehr viel und man signalisiert ja seitens der CDU auch den Willen, zusammenarbeiten zu wollen und zwar mit den Willigen, ne? Sprich FDP und Grüne. Ja. Ne? Und da, wir wissen ja, sowas kann schnell enden, ja, und sowas kann sehr, sehr schnell zu Neuwahlen führen. Ne? Da
mag ich nicht dran glauben. Ich meine, alles ist möglich, es ist eine Riesenshow und vielleicht gibt es auch noch den großen Koalitionswechsel, ja, so mittendrin.
Möglich ist alles.
Nee, so richtig vorstellen kann ich mir das nicht.
Ja, vorstellen konnte ich mir vorher auch nicht, dass wir uns irgendwann einmal dazu nötigen lassen, Masken aufzusetzen, ja, um uns noch im öffentlichen Raum blicken lassen zu können.
Aber mein Tipp wäre eher, bis Donnerstag, wenn dieses Video ausgestrahlt wird, dass dann Herr Scholz gesagt hat, ach,
ja, ich glaube, das
sorry,
ist
sorry, ich war noch nicht so weit. Jetzt aber.
Ja,
lass die Panzer rollen.
Es ist halt echt die Frage, so warum das Schauspiel dann, ne? Wenn man davon ausgeht, dass er ja eigentlich dann doch zustimmen wird, wozu dann eben dieses dieses
Finten-Spielen. Oder sind das irgendwelche Geheimverhandlungen im Hintergrund? Keine Ahnung.
Es ist ja, wie gesagt, es ist alles eine Show, die uns vielleicht auch nur suggerieren soll, dass es da im Hintergrund zwischen den Parteien irgendwelche Unstimmigkeiten gibt. Letzten Endes treffen sie sich dann doch alle wieder unten im Bundeskanzleramt in der Kneipe und rauchen, trinken zusammen. Ne? Also das ist,
wie gesagt. Also das Dolle ist ja, jetzt so seit ein paar Tagen oder so seit ein, zwei Wochen sind ja doch die Russen auf dem Vormarsch, ne? Wenn man so will. Vorher war ja immer die Ukraine kurz vorm Endsieg. Ne? Mhm. Und jetzt so zuletzt irgendwie die total abgeschriebene russische Armee ist da irgendwie ein bisschen, ich glaube im Süden jetzt, ne? Jetzt gerade aktuell wieder auf dem Vormarsch. Vorher war es im Osten da, so ein paar Dörfer. Und jetzt kommt der Leopard 2. Das ist ja so ein bisschen so wie damals, ne? So,
ist der Game Changer.
Jetzt kommt die Wunderwaffe. Jetzt kommt die V2, ne?
Ja.
Der Führer Scholz hat die V2 noch nicht freigegeben.
Ich weiß, ja. Ja.
Es ist schon ein bisschen so.
Es hat ein bisschen was davon, wobei es wird natürlich auch immer so ein bisschen, man muss das auch sagen, es wird auch ein bisschen relativiert. Man sagt natürlich jetzt nicht, mit dem Leopard 2 wird dann hier, weiß ich nicht, das ganze Kriegsgeschehen sich großartig ändern, aber es ist eben auch doch wesentlicher Bestandteil dafür, dass die Ukraine sich weiterhin adäquat verteidigen kann und so weiter und so fort. Das sagt
ja,
man.
Wobei, wenn ich es richtig verstanden habe, ist der Leopard 2 ja jetzt keine Verteidigungswaffe per se. Ne?
An und für sich nicht, nein. Aber man wird sich auch damit verteidigen können. Wobei die Bundesrepublik, die war ja seinerzeit ausgelegt. Ja. Die Bundesrepublik war ja seinerzeit ausgelegt als Verteidigungsarmee gegen den Warschauer Pakt, gegen die Warschauer Paktstaaten und so wurde dann wohl auch der Leopard 2 konzipiert, ja, um sich eben im Falle eines Angriffes der Russen gegen diese behaupten zu können. Insofern kann man den Leopard 2 auch als, beziehungsweise den Leoparden auch als Verteidigungswaffe betrachten. Ich bin kein Wehrexperte, da gibt es ganz sicherlich Leute, die es besser wissen, wie dem auch sei. Ich weiß nicht, hast du das mitgekriegt, da hat es ja jetzt bei, wo war das? Anne Will oder Maybrit Illner, bei einem von beiden, da haben sie doch einen Oberst zu Wort kommen lassen, der doch da der Kriegswirtschaft das Wort geredet hat. Hast du das mitgekriegt?
Nur gehört, dass Deutschland jetzt mal die Kriegswirtschaft braucht.
Ja, oder? Ich fand das sehr, sehr interessant. Er meinte dann, ja, wir wollen jetzt ja nicht hingehen und Siemens statt Kühlschränken Munition produzieren lassen, aber
nein.
Wir müssen jetzt langsam mal gucken, dass wir hier in die Pötte kommen. So sinngemäß hat er gesagt, er hat eigentlich hier dieses traurige Bild der Bundeswehr eigentlich gezeichnet, wie es denn ist. Hat gesagt, ja, wir haben je nach Waffengattung haben wir halt hier 33% bis 40% oder eben, wie gesagt, irgendwas dazwischen, funktionsfähiges Material. Wir haben kaum noch Munition, wir haben eigentlich gar nichts. Also im Prinzip hat er dieses Bild einer völlig nackten Bundeswehr gezeichnet und hat eben angemerkt, so, jetzt muss hier das mehr oder weniger das Geld in die Hand genommen werden, jetzt muss der Wille gezeigt werden, jetzt muss hier auch mal eine Munitionsfabrik aus dem Boden gestampft werden, ohne ein zweijähriges Genehmigungsverfahren. Also das so in aller Kürze. Ja, also der hat da schon ein sehr, sehr, sehr dramatisches Bild gezeichnet, wo es einem doch, wie soll man sagen, Angst und Bange werden könnte, wenn man sich vor Augen führt, dass man sich gerade anschickt, einen Weltkrieg vom Zaun zu brechen und das ohne auch nur irgendetwas in der Hinterhand. Ja, und ja, wie gesagt, er hat da ja klare Worte gefunden und ich meine auch allein diese Aussage, die man da jetzt neulich in der Bild-Zeitung hat lesen können, Pistorius möchte jetzt erst einmal die verfügbaren Panzer zählen lassen, ja. Das sagt doch einfach alles, ja. So, okay, wie viel haben wir? 1, 2, 3, nee, der ist kaputt.
Der ist kaputt.
3, der ist auch kaputt. 3, der ist auch kaputt. Der ist nicht ganz funktionsfähig. 3, ne? Also dann zählst du dann durch und du hast im Prinzip nur Schrott da stehen. So, und es gibt auch, das hat dieser Oberst auch so zu verstehen gegeben, wir haben auch nicht die Kapazität, momentan haben wir einfach nicht die Kapazitäten, da jetzt auch großartig und sehr, sehr schnell für Ersatzteile zu sorgen oder sowas. Also aus diesem Schlamassel kommt man jetzt mit den Strukturen, die wir jetzt hier vorfinden, da kommt man jetzt nicht raus. Da muss sich jetzt quasi wirklich alles um 180 Grad drehen. Im Prinzip muss jetzt eine Kriegswirtschaft aus dem Boden gestampft werden. Die
Gigafactory für den
sozusagen.
Für den Leoparden.
So, und da wird dann auch nicht, wie gesagt, nach Genehmigungsverfahren gefragt. Da wird auch nicht gefragt, gehört dir das Grundstück oder nicht, so wie bei RWE. Die mussten ja immerhin Entschädigungsgelder zahlen. Nein, da muss jetzt hier so sofort und umfassend gehandelt werden. Und das, ja, wie gesagt, es wirft natürlich schon so ein bisschen, es wirft natürlich schon, also ich sag mal, man könnte das Ganze mit Sorge betrachten, ja.
Ja.
So, und
ja, vor allen Dingen, weil natürlich der gesamte Mainstream da mitruft. Ja, 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 Leopard und so, Kriegswirtschaft, klar, geil. Ja,
aber
mehr davon.
Ich sag ja
an auch die immer, Front, alle Deutschen.
Und ich sage dir nichtsdestotrotz, auch wenn es gerade so ist, wir erinnern uns, wie gesagt, auch noch an die Corona-Situation. Wir erinnern uns an die Pandemie und wie es daher auch gewesen ist. Wie die Massenmedien da alle im Chor geschrien haben, die da auch alle beispielsweise der Impfpflicht das Wort gesprochen haben, die für noch mehr Maßnahmen eingetreten sind und so weiter und so fort. Also das, ne, das streicht man ja schon mal ganz gerne so aus seinem Kurzzeitgedächtnis, was jetzt so in den letzten 2-3 Jahren gewesen ist. Und ich vergleiche das eben auch gerne damit, was jetzt gerade die Ukraine betreffend passiert. Das erscheint hier in Deutschland eben, wie gesagt, in diesem typisch deutschen Bild, dass man sich eben, wie gesagt, selber kritzelt. Ja, es ist, ich glaube, da geht vieles an der Realität vorbei. Es, ich weiß jetzt zum Beispiel auch nicht, also welche, ob nicht Russland vielleicht doch irgendwie ein Interesse daran hat, irgendwann mal einen Schlussstrich zu ziehen. Da hat es ja auch schon Stimmen gegeben, die da sagen, ja, es wird vielleicht noch ein halbes Jahr lang dauern und dann ist Feierabend.
Also wenn ich das richtig sehe, gibt es von den Russen andauernd irgendwelche so kleinen Zeichen, dass man doch jetzt mal verhandeln könnte, ne? Nur
ich weiß
nicht. Der Westen sagt, die Ukraine entscheidet und die Ukraine sagt, erst müssen die Russen raus aus der Ukraine.
Ja.
Ist eine Position, muss man jetzt gar nicht bewerten, aber wie gesagt, ich glaube, die Russen haben jetzt mehrmals verlautbaren lassen. Also okay, die Ukraine muss Gebietsverluste anerkennen.
Ja.
Und ansonsten sollte man doch jetzt mal verhandeln. Aber naja, vieles deutet jetzt wirklich. Also wir waren ja noch nie, das muss man einfach mal sagen, wir waren natürlich noch nie seit 1945 so nah an einem Weltkrieg. Ne? Also
nee.
Ich denke auch, die Kuba-Krise ist dagegen langsam, ja, war vielleicht vergleichbar, sagen wir mal, seit der Kuba-Krise nicht mehr. Mhm. Ja, und ich weiß nicht, ich war noch nicht Zeitungsleser bei der Kuba-Krise, aber ich war Medienkonsument und Zeitungsleser in den 80er Jahren wieder, so Tschernobyl und diese ganzen Diskussionen und so. Also da wäre es ja völlig unvorstellbar gewesen, dass der gesamte deutsche Mainstream, die gesamte deutsche Politik schreit, hurra, auf in den Weltkrieg. Ne? Mhm. Und keiner sagt immer, stopp mal jetzt hier.
Nee, seinerzeit.
Wie bekloppt seid ihr eigentlich alle?
Ja, ja, das war ja seinerzeit dann tatsächlich was völlig anderes. Da hat man sich eben noch Sorgen gemacht, dass es eben zu einer Eskalation
des
Konfliktes kommen konnte. Wobei sich natürlich in den 80er Jahren doch schon an der einen oder anderen Stelle doch hier auch medial hier so eine Annäherung angedeutet hat. Ne? Also so aus rein propagandistischer Sicht, das muss man eigentlich auch immer wieder erwähnen. Ich weiß nicht, aber in den 80er Jahren hat es ja Hollywood-Filme gegeben, noch und nöcher.
Richtig.
Und wenn man so einen Blick auf diese Filme richtet, die da schon so Mitte der 80er Jahre so ausgestrahlt worden sind, das klingt jetzt doof, aber meine Damen und Herren, das sollten Sie sich wirklich vor Augen führen, dass eben auch über Hollywood eine gewisse Propaganda gemacht wird, wie die Leute ticken sollen, wie sie ticken sollen, wie ich ticken sollen, wie wir alle ticken sollen. Und man hat Mitte der 80er Jahre hat man begonnen, diese Annäherung zwischen dem Westen und Russland so ein klein wenig zu forcieren. Ja, ich möchte ja jetzt mal so ein Beispiel nennen. Ich weiß nicht, Rocky IV, kennst du den Film?
Wahrscheinlich,
der
ja.
Der Kampf aber, des Jahrhunderts, Rocky gegen Ivan Drago. Aber
das war doch der böse Russe, oder nicht?
Der böse Russe, natürlich. Und da hat man natürlich auch hier mit den Bildern gespielt. Ne? Hier, der wird natürlich gedopt, ne? Der Russe. So, aber nichtsdestotrotz, so am Ende hält dann hier der Rocky vor dem vor den Moskauern, ne, nach dem Kampf, den er dann gewonnen hat in wirklich letzter Sekunde, in der 15. Runde, ganz am Ende mit so einem Gesicht, ne, da hält er dann so eine Ansprache, ja, es ist vielleicht besser, wenn sich zwei Leute die Fresse einschlagen, als wenn es 20 Millionen machen würden. Ne, das war dann so ein Friedenszeichen. Oder ein anderes Beispiel hier, Red Heat, das war so ein Film mit John, oder mit Arnold Schwarzenegger und ich glaube James Belushi, nicht John. John war der Ältere.
Der war schon tot.
Der war schon tot, ja. Genau. So mit James Belushi. Und da ging es dann halt darum, da wurde dann in Russland von irgendeinem Drogenhändler wurde ein Polizist ermordet und der ist dann irgendwie in die Vereinigten Staaten gekommen und die Russen haben dann ihren Polizeioffizier in die Vereinigten Staaten geschickt, damit der da als Beobachter gewissermaßen die Ermittlungen begleiten kann. Und da hat man dann auch gesehen, ja, so zwischen dem amerikanischen Cop und dem russischen Polizeioffizier, da hat sich dann so eine Freundschaft gebildet und am Ende tauscht man sich dann halt hier die Uhren aus und hast ja nicht gesehen, aber so alles auf zusammen, ne, getrimmt. So, und das hat sich dann so ab den 80, Mitte der 80er Jahre so ein bisschen abgezeichnet. So, und ich weiß, 82 zum Beispiel kam noch so ein anderer Film raus, ich weiß nicht, Red Dawn oder so, da war das noch ganz anders. Ja, ne? Da sind die Russen tatsächlich gekommen und haben Amerika dann quasi übernommen. Auch ein toller Film. Ja, worauf wollte ich jetzt eigentlich hinaus? Ja, genau, richtig, auf diese Annäherung, die seinerzeit, wie gesagt, propagandistisch schon stattgefunden hat, die jetzt aber natürlich in die völlig andere Richtung geht. Ne? So, wenn wir uns denn hier die Propaganda überall so vor Augen führen, ne? Also das ist jetzt,
also ich das kann Interesse mich nur erinnern, wirklich zu Lebzeiten immer so, wenn von Weltkrieg die Rede war, droht ein neuer Weltkrieg, so ungefähr, so große Sorge, ne? Bei allen Beteiligten große Sorge, jetzt bloß nicht und da muss man ja alles gegen tun und so weiter. Und seitdem die Russen da jetzt da einmarschiert sind in der Ukraine, ist das völlig weg. Über Weltkrieg redet keiner, weil das ist schon unpatriotisch, das ist jetzt irgendwie, das ist jetzt unwestlich, ist jetzt nicht mehr wertehaft. Da redet man einfach nicht drüber, aber man tut alles dafür, dass der Weltkrieg kommt. Ne? Und Sorgen ist überhaupt nicht nötig. Nö.
Nee.
Machen wir schon.
Wir zahlen den Preis.
Ist noch immer gut, Jange.
Ja, sozusagen.
Ja, wir schaffen das. Nee, wir schaffen das, genau.
Ja.
Ja, es ist ein bisschen absurd. Muss ja auch nicht immer. Du hast natürlich zu Recht gesagt, okay, Corona, klar. Wir haben einiges erlebt zu Corona-Zeiten, aber am Ende kam dann zumindest die flächendeckende Pflicht da nicht, ne, ganz, ne, obwohl wirklich ja viel passiert ist, muss man dazu sagen. Aber das ist so gerade nochmal abgebogen worden. Kann man natürlich sagen, okay, ja, auch jetzt, nichts wird so heiß gegessen.
Wie es gekocht wird,
Wie es gekocht wird, ne, aber keine Ahnung.
Ich weiß es auch nicht. Ich kann es dir wirklich nicht sagen, aber ich erwähne das ja immer mal wieder gerne, beziehungsweise man muss es immer wieder betonen, dass alles, was uns da präsentiert wird, ist natürlich eine Geschichte, ist natürlich eine Erzählung. Ich weiß nicht, ich hatte es dir ja vorhin gerade unten noch erzählt. Ich finde es ja sehr, 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 sehr spannend, was jetzt gerade so mit dem Weltwirtschaftsforum hier so kommuniziert wird. Ne? Also ich sag mal, hier im Westen beispielsweise, also jetzt speziell hier, nee, nicht im Westen. Im Westen ist falsch. Hier in Deutschland, da zeichnet man ja seitens der Mainstream-Medien immer noch dieses Bild, dieses Kaffeekränzchen der besonders reichen, mächtigen und einflussreichen, die ja aber doch eigentlich nur unser Bestes wollen. Und ja, da ist ja von wegen Verschwörungstheorie, ach, die Leute, die reden doch nur, ne, das sind ja alles Aluhutträger und so weiter. Und ich hatte es, glaube ich, in der letzten Woche schon gesagt. Es hat sich ja dieses Jahr zwar eine doch gewaltige Anzahl an Teilnehmern bereit erklärt, an diesem Weltwirtschaftsforum teilzunehmen, aber es fehlten ja doch eine Menge der, wie man so schön sagt, Big Player. Ja, und auch eine Menge dieser Young Global Leader, die ja eigentlich sonst immer so ein Abo auf die Teilnahme in Davos hatten, ja. Das wird dann hier in den deutschen Medien so am Rande erwähnt, dass jetzt zum Beispiel ein Joe Biden nicht dabei war, dass dann ein Xi Jinping nicht dabei war, die Russen sowieso nicht, dass ein Macron nicht dabei war, dass ein Trudeau nicht dabei war und hier die, wie heißt der britische?
Jetzt der neue hier.
Ja, ne? Genau.
Wie heißt er denn? Mein Gott.
Name entfallen, aber der hat auch nicht teilgenommen.
Den indischen Namen, ja.
Richtig, genau. Also auf jeden Fall, es fehlte auf einmal wirklich doch ein beträchtlicher Teil der Who-is-who-Liste derer, die ja eigentlich immer an diesem Weltwirtschaftsforum teilnehmen. Und da bin ich eigentlich auch schon so letzte Woche so ein bisschen ins Denken gekommen. Denke so, ja, was ist denn da los? Und dann jetzt, weiß ich nicht, letzte Woche hat Jacinda Ardern ihren Rücktritt angekündigt. Ja, also beziehungsweise ne, ist zurückgetreten. Ich glaube, zum 7. oder 9. Februar wird sie dann den Sessel endgültig räumen. Auch eine Young Global Leaderin, die jetzt allerdings durch einen neuen Young Global Leader ersetzt wird.
Ja, wollte ich sagen, durch Karl Lauterbach von Neuseeland.
Ne? Ganz genau richtig. So, aber nichtsdestotrotz, da scheint jedenfalls so ein klein bisschen was in Bewegung zu sein. Und wie gesagt, ich habe jetzt am Freitag einen Artikel gelesen, der da erschien, ist im Guardian. So, und das ist ja schon mal, das ist ja ein Mainstream-Medium. Den würde man ja jetzt nicht zwingend Schwurbelei unterstellen. Ja, ich meine, Guardian ist ja doch eher so als investigatives Magazin bekannt. Und ja, die haben da hier doch eine treffende Zustandsbeschreibung des WEFs gefunden. Die meinen nämlich, ja, mit dem Ende von Klaus Schwab, also mit seinem Tod, mit seinem Ausscheiden, da würde auch das Weltwirtschaftsforum enden, weil es schlicht und ergreifend keinen Nachfolger gibt. Und dann so zwischen den Zeilen wird dann halt so erzählt, ja, was ist denn da los? Ja, die Leute, die da sind, das sind halt alles arglistige Vipern, die sich, sobald er sterben würde, dann wahrscheinlich gegenseitig an die Kehle gehen würden, ne? Einfach nur um den Vorstand da zu übernehmen.
Das wird dann arglistige Vipern.
Ja. Und dann wird dann auch noch gesagt, ja, welche Leute schart er denn um sich? Ja, genauso wie Putin, hochinteressant, wie Putin seine Abgeordneten aus der Staatsduma auswählt, so wählt auch Klaus Schwab.
Nein.
Doch, genauso, genau das steht da drin, so wählt auch Klaus Schwab halt hier seine Führungsriege aus. Das müssen nämlich loyale, arglistige Leute sein mit Sexappeal. Ja, also nur so alles, was so...
So wie von der Leyen.
So wie von der Leyen, ne?
Die ja angeblich seine Stellvertreterin so ein bisschen ist.
Ja, also, oder ne, Annalena Baerbock oder eben, wie gesagt, auch so ein Macron oder so ein Trudeau und
ja,
so weiter.
Das passt ja alles.
Also,
ja,
das passt ja schon.
Die sind ja alle gecastet, ja.
Die sind ja, das sind ja vorzeigbare Leute, ne? Also, in der Propaganda kannst du mit so hübschen Gesichtern in Anführungsstrichen viel machen.
Ja, ja. Die kommen ja alle aus derselben Fabrik, ne?
Das alle aus derselben, sehr auffällig. Aus der Klonfabrik und alle, ne? Und wir wissen ja hier, der Lebenslauf von uns Annalena, der weist ja an der einen oder anderen Stelle doch gewisse Schwächen auf, ja, so, und ist vielleicht nicht ganz stringent. Und vielleicht ist das, was in diesem Lebenslauf drinsteht, wie man ja auch schon herausgefunden hat, nicht zwingend das, was sie wirklich in ihrem Leben bisher geleistet oder gemacht hat. So, und nichtsdestotrotz, es ist, wie es ist. Die Dame ist Außenministerin, trotz der offenkundigen Ungereimtheiten, die da aufgeploppt sind, ja. Und da sieht man mal den Einfluss. Aber wie gesagt, was ich jetzt halt so interessant daran fand, dass jetzt beispielsweise im Guardian, das ja, ne, also solche Artikel machen ja, ich sag mal, insbesondere im englischsprachigen Raum so die Runde, dass das auf einmal so dermaßen offen kommuniziert wird. Das WEF, also das Weltwirtschaftsforum, hat ein Problem. Das Weltwirtschaftsforum könnte, sag ich mal, an ein natürliches Ende kommen, einfach nur dadurch, dass Klaus Schwab stirbt und da gibt es keine Nachfolger. Ne? Und da wird auch noch so ein Unternehmer dann zitiert, der da sagt, ja, ich sehe das auch so, der stirbt mit seinen Stiefeln, da wird also niemand in seine Stiefeln
eintreten. Das war auch in einigen, das stimmt, das ist ja nur noch zum Unterstreichen, das war auch in einigen deutschen Mainstream-Medien, ne? Stand das so drin. Ne? Jetzt irgendwie mit der Nachfolgeschaft ist noch nicht geklärt. Und das überhaupt, das haben wir ja auch letzte Woche schon festgestellt, dass überhaupt über Davos berichtet wird. Früher hat doch der gesamte Mainstream eben nicht darüber berichtet.
Über Bilderberger, ne? Damals, ne? Auch. Ne?
Ja, ja. So, irgendwie Davos gab es irgendwie gar nicht und auf einmal wird darüber berichtet. Und ja, ob das überhaupt weitergeht, ist die Frage und so weiter. Und hast du nicht jetzt gesagt, dieser Guardian hat dann auch gesagt, das ist ohnehin nur noch eine Veranstaltung vom Westen oder sowas in der Richtung? Oder?
Das wurde in den alternativen Medien doch gelegentlich mal so erwähnt, beziehungsweise was die etablierten Medien wohl hier und da mal zu verstehen gegeben haben, ist ja wohl, dass die, ich glaube, gestern oder vorgestern war es, NTV hat dann getitelt irgendwas, ja, die Globalisierung ist am Ende. Ne? Das macht ja jetzt auch im Mainstream die Runde. Ja. Die Globalisierung ist am Ende. Ja, und wofür steht denn jetzt das Weltwirtschaftsforum? Das ist die Globalisierungsschmiede überhaupt. Ja, und auch Klaus Schwab betont das. Ja, wir haben jetzt hier Schwierigkeiten. Die Globalisierung kommt an ihr Ende. So, und das wie gesagt, wenn man sich wieder vor Augen führt, dass all das, was wir da präsentiert bekommen, eine Geschichte ist.
Ja, aber ist das nicht sogar vom WEF angeblich immer vorbereitet worden, dieses Ende der Globalisierung, dass jetzt wieder mehr just in time produziert wird und ich weiß nicht was und Lieferwege kürzer und ähnliches, das haben die doch auch schon alles vorab verkündet, glaube ich, ne, schon vor Jahren. Ich glaube, das war immer so ein bisschen das Programm des WEF, aber möchten wir jetzt auch nicht deine...
Ah, das würde, da bin ich mir jetzt gar nicht so sicher, das würde dann natürlich dem eigentlichen Ziel diese globalen Konzerne, diese global agierenden Konzerne, das würde denen dann ja gewissermaßen so ein bisschen das Wasser aus den Mühlen nehmen. Ne, also es ist ja so, dass die Vertreter globaler Konzerne eben dort beim Weltwirtschaftsforum ihren Einstand geben, den auch finanzieren und so weiter. Da beißt sich so ein bisschen was. Ne? Also ne, Amazon wird immer ein Global Player bleiben und so weiter. Pfizer wird uns nach deren Vorstellungen natürlich immer mit tollen...
Ja, aber Amazon zum Beispiel gibt es definitiv nicht in Russland, gibt es auch nicht in China. Ne? So, da fällt es schon mal weg. Und das ist eben dann die Frage. Ne? Klar, man hatte das vorher immer so als Weltunternehmen gesehen. Mhm. Mehr und mehr zeigt sich aber, okay, die Chinesen schotten ihre Märkte da ab. Russland ist sowieso, wird von hier aus abgeschottet jetzt. Mhm. Da teilt sich ja wirklich was auf. Ne? Also, keine Ahnung.
Ja, nur was eben auch interessant ist, wie gesagt, ich wollte es nochmal wiederholen, es ist eine Erzählung, die man uns erzählt. So, und noch ist es so, dass die Erzählung uns wiedergibt, ja, das Weltwirtschaftsforum kommt ans Ende, ja, oder da sind Probleme, ne? So, und diese Probleme, die erklärt man uns jetzt. Das ist jetzt die Erzählung. Ja, der findet halt keinen Nachfolger. Oder da gibt's keinen Nachfolger. Da gibt's Querelen innerhalb des Weltwirtschaftsforums. Also es wird uns erstmal nur erzählt. Aber Tatsache ist ja, das Weltwirtschaftsforum kommt an ein Ende. Und das ist ja an und für sich was Dramatisches. So, und da könnte man natürlich sagen, da könnte man sich natürlich fragen, was passiert da wirklich? Was geschieht da im Hintergrund? Und da kann man sich dann jetzt, wie gesagt, mal wieder vor Augen führen, dass ja das Weltwirtschaftsforum vielleicht von ganz anderer Seite unter Druck gerät. Ja, und da möchte ich jetzt nochmal daran erinnern, wie eigentlich die Wahrnehmung des Weltwirtschaftsforums in den USA zum Beispiel ist. Ja, also da hast du ja tatsächlich noch eine in Anführungsstrichen kritische Öffentlichkeit, also repräsentiert durch meinetwegen Fox News zum Beispiel, also ein reichweitenstarker Mainstream-Kanal, der eben, wie gesagt, Tucker Carlson macht das ja sehr, sehr oft und sehr, sehr detailliert, der dann eben wirklich alles vom Leder lässt, ja, und dann, ne, jetzt neulich auch hier, wie heißt er, na, Elon Musk, ja, der da, ich glaube, getwittert hat, ja, irgendwie scheint sich dieses Weltwirtschaftsforum in eine Weltregierung zu verwandeln, die keiner gewählt hat und die niemand wollte. So, und dann hast du in den USA tatsächlich eine mittlerweile breite Öffentlichkeit, die sehr genau auf dieses Weltwirtschaftsforum blicken und das überaus ja kritisch. Ja, und da fragt man sich ja, wenn jetzt die Vereinigten Staaten als, wenn du so willst, Weltmacht, als im Prinzip Hüter des Westens, wenn jetzt selbst in den Vereinigten Staaten es zu solchen, ja, Verwerfungen mit dem Weltwirtschaftsforum kommt, ja, wie steht denn das Weltwirtschaftsforum dann da? Wer bleibt denn dann am Ende eigentlich noch für das Weltwirtschaftsforum übrig? Ja, also ich denke mal, ohne die Vereinigten Staaten als politischen Player wird es dann schwierig für das Weltwirtschaftsforum, diese Great Reset-Pläne, die ja doch recht offenkundig präsentiert worden sind, die dann auch wirklich überall durchzusetzen. Und da scheint sich, also wie gesagt, man kann nur mutmaßen, ne? Da scheint sich aber tatsächlich so im Hintergrund etwas getan zu haben, sodass man uns jetzt eben auch über Artikel wie jetzt vom Guardian diese Erzählung auftischt, damit es vielleicht nicht ganz so dramatisch für uns rüberkommt, wie es für das Weltwirtschaftsforum zurzeit gerade tatsächlich ist. Und da denke ich ja, alles wird gut, passt schon ganz gut. Und in dem Zusammenhang sehe ich natürlich auch die, weiß ich nicht, diese Ukraine-Geschichte. Das ist auch hochinteressant. Ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, aber Boah, jetzt habe ich aber einen Redefluss. Du kriegst es ja mit, was da gerade in den Vereinigten Staaten passiert mit Joe Biden und mit den Dokumenten, die da hier und dort in der Garage gefunden werden. Also geheime Dokumente, die der definitiv nicht hätte besitzen dürfen. Anders als beispielsweise Donald Trump, der ja als Präsident durchaus die Möglichkeit hat, auch geheime Dokumente mit sich zu führen. Ja, bei Joe Biden ist das halt ein bisschen anders. Ja, Joe Biden ist jemand, der als Vizepräsident oder auch als Senator einfach nicht die Legitimität hat, solche Dokumente an sich zu nehmen und die dann irgendwie bei sich im Institut oder bei sich in der Garage zu lagern. Ja, das schon mal gar nicht. So, und so hierzulande ist man da ja noch so ein bisschen reserviert, was, ja?
Aber das ist doch auch eine FBI-Untersuchung jetzt gewesen.
Das war jetzt auch eine
FBI-Untersuchung. Aber diesmal jetzt nicht beim Ex-Präsidenten, was ja schon ein starkes Stück war, sondern beim Präsidenten.
Beim Präsidenten, das muss man sich mal vorstellen. Ja, aber es ist ja schön, wie man uns es wieder erzählt. Ne, die Erzählung ist hier auch wieder alles. Ja, die Anwälte, die haben das geregelt, ne, und totale Kooperation wird zugesichert. Da gibt es schöne kleine Videos aus den Vereinigten Staaten, wie die Linken zum Teil darauf reagieren. Ja, hier die Sprecherin von Joe Biden. Ne? Also eine Journalistin hat ihr diesbezüglich eine Frage gestellt. Die hat komplett ausgewichen, nichts beantwortet. Ja, wollen Sie nicht auf die Frage antworten? Ich habe darauf geantwortet. So, der Nächste bitte. Ne? So, total geil. Ne? So, und das machen halt mittlerweile einige. Und es wird so wirklich auf Biegen und Brechen alles unternommen, um seitens der, wie soll ich sagen, der Etablierten oder auch der Demokraten, ja, man lässt eine gewisse Kritik zu. Man sagt, ja, da war nicht ganz so koscher, was der da gemacht hat, aber eigentlich kooperiert er ja. Ne? So anders als Donald Trump, der wollte das ja nie. Ne? Der hat ja bestimmt hier Atomwaffengeheimnisse an die Russen verkauft. Ne? Und das ist auch das Interessante. Man weiß ja nicht, was in den Dokumenten steht. Du weißt nicht, und du weißt es weder bei Donald Trump, noch weißt es jetzt bei Joe Biden.
Ja, stimmt,
und
wir werden es wahrscheinlich auch nicht erfahren, weil es ja geheime Dokumente sind.
Ganz genau, es sind geheime Dokumente. Und jetzt habe ich, wie gesagt, in den Vereinigten Staaten der US-amerikanische Mainstream da ja ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, der ist da ein bisschen gespaltener als hier. Also hier haben wir, glaube ich, so eine große Einheitsfront. In den Vereinigten Staaten ist das ein bisschen anders gelagert. Da hast du eben, wie gesagt, auf der einen Seite CNN, auf der anderen Seite hast du Fox News, auf der einen Seite hast du die Republikaner, auf der anderen Seite hast du die Demokraten. Also ein wunderbares Spiel, ein wunderbares Schauspiel vor allen Dingen. Und da habe ich jetzt einen wundervollen Beitrag von so einem Podcaster beziehungsweise auch Moderator von Fox News gesehen, und der hat in seinem, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt in seinem Podcast oder bei Fox News war, das ist jetzt aus dem Video nicht hervorgegangen, aber es waren halt so 8 Minuten, in denen er halt nochmal so einen Blick auf diese Dokumente geworfen hat. Also er weiß jetzt selber nicht, was drin steht, mutmaßt aber, dass darin ja genau die Informationen stehen könnten, die beispielsweise ein Donald Trump brauchen könnte, um den ganzen Laden zum Zusammensturz zu bringen. So, und da hat er dann insbesondere diese Geldströme, die von den USA aus in Richtung Ukraine fließen, benannt. Ja, und das geschieht ja schon seit, ich weiß nicht, 2014, 2015. Da werden Milliarden in die Ukraine geschickt. So, und ja, das ist, hat ja jetzt auch hier diese FTX.
Völlig unkorrupt. Das passt ja noch dazu. Ne? Jetzt kommt ja auch diese korrupte Ukraine auf einmal wieder hoch.
Die korrupte Ukraine kommt wieder hoch, weil, jetzt kommt's, das Geld, ja, das sind ja Steuergelder, die da in Milliardenhöhe in die Ukraine geflossen sind. Ja, und zwar in nicht unbeträchtlicher Höhe.
Ja.
So, und diese Gelder, die sind dann eben über Umwege wieder zurückgeflossen. Ja, und dann an diejenigen, die da gesagt haben, okay, hier hast du die Steuergelder. Stichwort Hunter Biden. Ja. Ne, wir erinnern uns ja noch, das ist ja keine Verschwörungstheorie, aber Hunter Biden als Crack-süchtiger, völlig ahnungsloser, komplett inkompetenter Mann ohne irgendeine Expertise im Bereich der Energiewirtschaft kriegt einen hochdotierten Posten in einem ukrainischen Energiekonzern, Burisma, wir erinnern uns. Und just zu der Zeit, als Hunter Biden dort einen wirklich hochdotierten Posten als Manager eines Energiekonzerns, ohne auch nur den Hauch einer Ahnung von der Materie zu haben, just zu diesem Zeitpunkt hat, glaube ich, ein ukrainischer Staatsanwalt ein Ermittlungsverfahren bzw. eine Untersuchung gegen Burisma geführt, und da ging es nämlich worum? Um Korruption. So, also da hat eine Staatsanwaltschaft gegen diesen Konzern Burisma ermittelt, und Joe Biden hat sich dann an den damaligen Präsidenten der Ukraine gewandt mit der Bitte, mit der eindringlichen Bitte, doch bitte diesen Staatsanwalt, der jetzt gegen den Konzern ermittelt, in dem sein eigener Sohn gerade einen hochdotierten Posten bekleidet, er möge diesen Staatsanwalt doch bitte entlassen. Sonst wird das leider nichts mit der 1 Milliarde Hilfsgelder, die er ja gerne in die Ukraine schicken würde. So, und tatsächlich wurde dann dieser Staatsanwalt entlassen und die Ermittlungen gegen Burisma, also den Konzern, in dem Hunter Biden einen wirklich gut dotierten Posten hatte, ja, die sind dann halt eingestellt worden. Ja, und ich weiß nicht, ob du es mitgekriegst, aber Hunter Biden zahlt ja, glaube ich, irgendwie 50.000 Euro Miete an seinen Vater für ein Zimmer in seinem Anwesen in Delaware. Da muss ich aber noch mal gucken, ob das nicht Fake News ist. Aber es hat, glaube ich, so in den alternativen Medien so ein bisschen die Runde gemacht. Ne? Also es ist schon hochinteressant. Also wir haben da zwei alte weiße Männer, die jetzt auch für uns zunehmend so ein bisschen in den Fokus der Aufmerksamkeit gerückt werden.
Ja, und wie gesagt, und dieser neue Zungenschlag bei der Ukraine, ne, Nachrichtenwert in den Mainstream-Medien, oh, da sind ja korrupte Leute, jetzt mehrere Korruptionsskandale. War da nicht was? Hat man nicht früher gesagt, das ist sowieso das korrupteste Land in ganz Europa?
Hat man. Ne? Also ich glaube, bis Februar 2022 war das noch die einhellige Meinung aller, ne? So, und ich glaube, noch im November 2021 ist ja hier in der Süddeutschen so ein wunderbarer Artikel über Selenskyj aufgetaucht. Und ja, Selenskyj hatte, glaube ich, damals noch irgendwie Zustimmungswerte von 20%.
20%.
So, und da wurde dann auch also wirklich abgeledert ohne Ende, wie korrupt es da ist. Ja, und wir wissen, insbesondere die deutschen Medien, und deswegen denke ich, alles wird gut, insbesondere die deutschen Medien sind wirklich immer die allerletzten, die es begreifen. Ja, und ich weiß nicht, also du hast ja mitgekriegt, man hat sich ja jetzt in Rammstein getroffen, ne? Diese ganzen Leute, diese Verteidigungsminister, diese ganzen Typen, die da was zu sagen haben. Guck mal, was habe ich, ich weiß nicht, bilde ich mir das ein oder habe ich es tatsächlich gehört? Die Amerikaner haben die Deutschen nicht aufgefordert, aber doch aufgefordert, doch ihre Leopardpanzer zu schicken. Und Pistorius soll wohl gesagt haben, nee, das macht er nicht, weil die Amerikaner, oder er würde es machen, wenn die Amerikaner auch ihre Abrams-Panzer schicken. Das habe ich, meine ich, im WDR 4 gehört. Ja, so, und die Amerikaner haben daraufhin wohl gesagt, nee, das geht natürlich gar nicht, ne? Also hier die Abrams-Panzer, die sind viel zu kompliziert, ja, und außerdem viel zu teuer, und also die würden Ewigkeiten brauchen, die Ukrainer, um die überhaupt irgendwann einmal an die Front zu bringen, um die überhaupt einsetzen zu können, ja. Also das sind, da denkst du dir auch so, ja, was ist jetzt eigentlich in den Vereinigten Staaten los, ne?
Ja,
so
ja.
Gut, aber wir hier sind ja Deutschland als Deep State Country. Mit uns kann man es ja machen, hier die Panzer kann man schicken, und ich weiß nicht, was die Leute da, also unsere Regierenden vor allen Dingen, ob die nicht doch hier und da irgendwie das Gefühl haben, dass die Dinge, so wie sie bisher gelaufen sind, vielleicht nicht in alle Ewigkeit so weiterlaufen werden. Ja, und deswegen auch diese komischen Nachrichten, diese komischen Geschichten, die man da erzählt, auf die man sich eigentlich, wie ich meine, keinen wirklichen Reim bilden kann.
Aber wir werden auch immer, ist dir das auch aufgefallen, wir werden auch immer öfter darauf vorbereitet, dass Deutschland doch jetzt so langsam auf dem absteigenden Ast ist und so die nächsten 10 Jahre soll es abwärts gehen. Ne?
Das macht man
doch. Das kommt auch täglich inzwischen fast.
Das ist klar, das ist, ja, aber auch da muss ich sagen, das ist auch eine Erzählung. Das ist ganz wichtig.
Es hat ja natürlich auch einen realen Hintergrund, wenn man sich in dem Land hier umguckt.
Ganz bestimmt. Und das, wie gesagt, auch diese Erzählung, die hat offenbar auch einen einen Sinn. Die, ne, du musst dir ja immer wieder vor Augen führen, es ist alles Propaganda und es soll uns alle auf etwas vorbereiten. So, und jetzt könnte man natürlich sagen, ja, okay, man möchte uns mittels dieser Propaganda im Prinzip schon so ein bisschen weich kochen, vielleicht auch vorbereiten oder so. Es könnte aber auch einen ganz anderen Zweck erfüllen, nämlich, dass die Leute wirklich hier die Hasskappe kriegen, dass die Leute wirklich sauer werden, dass die Leute eben, wie gesagt, diese Unstimmigkeiten, die ja wirklich an allen Ecken und Enden auch immer deutlicher präsentiert werden, also dass die Leute dann da kein Verständnis mehr für haben und ich weiß nicht, ich sage ja immer, das Verständnis der Menschen scheint hier ja doch zunehmend zu verschwinden, was jetzt diese ganze Politik in ihrer Gesamtheit betrifft, ja, und auch hier dieses Lützerath, ja, also das ist auch wieder so ein ganz grandioses Beispiel, wie sich eigentlich eine Partei, nämlich die Grünen, praktisch vollständig selbst demontiert. Und hier muss man auch sagen, hier haben die Medien tatsächlich irgendwie einen gewissen Teil dazu beigetragen, dass man eben jetzt auch als Grünen-Wähler hier vielleicht einen Ticken Kritik üben könnte an den Grünen. Weiß ich, hast du es mitgekriegt? Bei Telegram. Hier, Lützerath bleibt. Das ist so eine Gruppe bei Telegram. Und ob du es glaubst oder nicht, aber die haben ein Foto davon geschossen, wie sich jemand vor der Parteizentrale der Grünen in NRW seines Bauchinhaltes entledigt hat. Auf der Straße. Und dann, ja, mit Klimaterrorist, also wir, was haben die geschrieben? Wir kacken nicht in die Gärten von den DorfbewohnerInnen, sondern nur vor die Haustür von Klimaterroristen. Und damit sind dann die Grünen gemeint.
Ja. Ne? Aber also, wie gesagt, habe ich ja letzte Woche schon gesagt, da bin ich ein bisschen anderer Meinung, weil ich finde, durch diese ganze Sache, es ist ja immer diese gewollte Opposition von der Seite mit noch mehr davon. Ne? Das war ja in allen Fragen haben wir das, ja. Und das ist jetzt auch Lützerath und so, das sind wieder die gewollten Superradikalen und dadurch wird die im Prinzip ja schon extreme Position der Grünen in die Mitte gerückt. Also ich würde das eher als für die Grünen arbeitend sehen. Die Grünen sind jetzt die Vernünftigen in der Mitte, die, ja, natürlich, man muss auch, ja, für das Klima müssen wir alle und so, wir müssen ja alle Einsatz zeigen und so. Ja, klar, auch die jungen Klimahüpfer und so, die übertreiben aber ein bisschen. Da sind mir doch die vernünftigen Grünen doch noch viel lieber, oder? Die das so mit Herz und Verstand angehen.
Ja,
zu unser aller Guten.
Ich würde dir da zustimmen, wenn denn da nicht die Probleme wären, die wir ja jetzt hierzulande haben, nämlich die hohen Energiekosten und die Verfügbarkeit von Energie. So, und die haben wir.
Pakistan ist, glaube ich, dunkel im Moment. Hast du das mitgekriegt?
Ich glaube, kompletter
Blackout. Nochmal dazu, wir haben Montag Mittag.
Ja, ja.
Ich glaube, die ganze Nacht und auch heute Morgen schon. Die haben ja, Moment, Osten geht früher auf. Ja. Die haben schon ein bisschen länger Tag.
Ja.
Die haben bis jetzt eben, habe ich noch gesehen, ist noch alles dunkel. Die haben kompletten Energieausfall. Es hieß wohl, die hätten abgeschaltet, mehr oder weniger, weil Schwankungen waren. Mhm. Und dann wollten sie wieder hochfahren, ging aber nicht.
Mhm.
Interessant, was so passieren kann.
Ja, ja, so von heute auf morgen. Wie gesagt, ich wollte ja nur gesagt haben, dass wahrscheinlich auch die Nachrichten, die ja auch über den Mainstream die Runde machen, dass wir hier gewisse Probleme haben, die da hausgemacht sind. Und ich erwähne hier auch noch mal die Atomenergie, die Kernenergie. Die ist tatsächlich immer noch nicht vom Stuhl. Ne? Also das ist immer noch nicht vom Stuhl, vom Tisch. Ja, also ich denke, diese Diskussion, die wird uns erreichen, früher oder später. Ne, klar, jetzt sind zwar keine Brennstäbe bestellt, ja, aber irgendwann einmal wird man dann zu dem Schluss kommen, oha, wir schaffen es doch nicht. Und dann vielleicht, wenn es dann wirklich irgendwann einmal hart auf hart kommt, dann werden die Grünen sagen müssen, okay, es hilft alles nichts. Es hilft alles nichts. Ich meine, die Belgier haben es vorgemacht. Ich glaube, die wollten ja auch aussteigen. Und jetzt, zack, 10 Jahre verlängert.
Alle sind am Verlängern, am Neubauen und so weiter und so fort. Aber bisher geht es hier immer noch in die Richtung. Ne?
Ja, aber du weißt ja, wir hier in Deutschland, wir sind
Deep State Country.
Wir sind Deep State Country und hier passieren die Dinge wirklich echt immer ganz am Ende. Ne? Ich meine, genauso wie mit den Masken. Ne? Die Masken trägt man hier immer noch im Zug oder im Bus.
Ja,
ja, ja. Andernorts ist die Maske eine dunkle, schemenhafte Erinnerung an Zeiten, an die man sich lieber nicht erinnern möchte. Und ja, wie gesagt, also ich gehe eigentlich wirklich felsenfest davon aus, dass sich die Dinge hier entsprechend auch ändern werden und das alles, was man uns jetzt hier gerade vorspielt, also Das dient eigentlich nur dazu, für später mal eine Rechtfertigung dafür zu haben, warum diese Leute, die uns jetzt noch vorgesetzt sind, abzuräumen. Ne?
Mir fiel heute noch ein, gerade eben, glaube ich, jetzt, wo wir aufnehmen, war ganz oben bei Welt.de der oberste Artikel, der wichtigste Artikel gerade jetzt zum Tage, ist die neue Weltordnung und ihr geschicktester Profiteur. Ich glaube, ich habe es ja jetzt schon gesagt, sonst würde ich sagen, rate mal, wer der geschickteste Profiteur der neuen Weltordnung ist. Das ist nämlich kein geringerer als der nach Putin zweitgrößte Gott sei bei uns in der deutschen Presse, Erdogan.
Ja.
Guck mal, und mit einem, also allein das Foto, ne? Du bist ja auch immer ein Freund von Bildsprache, ne?
Ja.
Das ist ja doch nicht der Satan, als der er uns sonst immer dargestellt wird.
Nee.
Was ein toller Staatsmann, ne? Ja. Der Herr Erdogan, der Profiteur der neuen Weltordnung, wird auch so ein bisschen beschrieben. Klar, macht vieles im Moment auch richtig, laviert sich da so ein bisschen durch den Ost-West-Konflikt, ne? Durch den neuen Ost-West-Konflikt, steht sich gut mit den Russen weiterhin, steht sich gut mit der NATO, spielt die alle gegeneinander ein bisschen aus. Und seit neuestem jetzt auch noch kann er sogar mit dem Syrer, ne? Mit dem Assad, wo das immer der Erzfeind war.
Mhm.
Und da haben sie auch hinterm Rücken irgendwie des Westens, angeblich zumindest, weiß ich nicht, mit Putin zusammen haben sie da jetzt eine Lösung gefunden in Syrien. Und der Westen ist da auch so ein bisschen rausgedrängt. Schon interessant auch.
Es passt doch eigentlich ins Bild. Also die Player, die hier das Weltgeschehen bestimmen, sind nicht mehr wir. Ich weiß nicht, ob
ihr
das... Ich habe gestern, da habe ich, da war ich mit dem Auto unterwegs und habe auch wieder WDR 4 gehört und ich wollte schallend lachen, aber es blieb mir dann doch im Halse stecken, wo berichtet worden ist, ja, hier die SPD, ja, die habe sich ja jetzt, man habe sich ja parteiintern unterhalten und man müsse wohl doch eine neue Rolle finden in der Welt, ja, und wie hieß es, ja, man müsse leiten, man muss eine Führungsfigur einnehmen und da muss man selbstverständlich auch das Militär entsprechend hochrüsten. Also Töne, in was für einer Welt leben diese Parteifunktionäre? Oder anders gesagt, was will man mir jetzt mit dieser Geschichte verkaufen? Also mit diesem...
Der Marsch in die Kriegswirtschaft.
Also genauso hat es sich angehört. Ja, die Deutschen, die müssen wieder Führungsrolle übernehmen und bla blub, Militär muss wieder auf dem neuesten Stand sein. Ich meine, man hat sogar gesagt, wir bräuchten die stärkste Armee Europas. Ja, also das ist jetzt so, ne? Also da hat man nicht niedriger gestapelt. Die stärkste Armee Europas. Ja, und da müssen wir jetzt erst einmal die Franzosen und die Briten, glaube ich, übertrumpfen. Ne? Also ich denke mal.
Aber offenbar ist es auch vom Westen so gewollt, ne? Also alle kritisieren ja jetzt auch den Scholz, auch das Ausland in Europa und so weiter. Offenbar, die Deutschen sollen jetzt eigentlich das Kanonenfutter mal wieder sein, ne? Die Ukraine allein reicht wahrscheinlich nicht.
Gut, aber wie lang bräuchte man, um hier in Deutschland wieder eine...
Wir sind ja gerade auf Stöckelschuh umgerüstet worden.
Ich wollte gerade sagen, so, ich meine, da hat man jetzt gerade mal hier die kindersitzfähigen Panzer eingeführt und Gender-Toiletten und jetzt wieder alles anders.
Ne? Jetzt wieder alles anders.
Du weißt ja, das hat ja lange gedauert. Ne?
Ja,
das dauert immer sehr lange. Ne? Und dann mit diesem Anspruch... Ich weiß nicht, an sich selbst oder auch an seine Mitmenschen, an die Welt aufzutreten, wie so völlig durchgedrehte Größenwahnsinn.
Ja, und du musst ja überlegen, wer sind die Führer des Ganzen, dieses neuen deutschen militärischen Weges?
Das sind alles wer?
Anton Hofreiter. Das ist doch nur noch absurd, oder?
Ja, Pistorius hat immerhin mal den Kommandeur seiner Kaserne
chauffiert. Anton Hofreiter und Strack-Zimmermann.
Ja, Strack-Zimmermann hat aber wenigstens beste Verbindungen in die Rüstungsindustrie.
Ja, das stimmt.
Also da
würde ich jetzt wahrscheinlich
ausschließen. Ja, aber ich meine, der hat sich da mit Sicherheit mittlerweile was aneignen können. Ne? Man sagt ja auch immer, oder ich sage ja immer hier, egal was für einer Ideologie diese Leute scheinbar angehören, die glauben den Mist nicht, mit dem sie Wahlkampf machen.
Also zumindest haben sie vorher nicht an den Pazifismus geglaubt, den sie mal verbreitet haben.
Um Gottes Willen. Hofreiter, ne? Das ist ein Choleriker, wie er im Buch steht. der wird sich auf keinen Fall für Pazifismus ausgesprochen haben, niemals. Außer
doch, vielleicht
aus,
doch, doch, hat
er. Ja, aus machtpolitischen Zwecken. Ja, ja. Ne? Also weil seine Untergebenen bzw. seine Parteigenossen das gerne hören wollen würden.
Ja,
ja, dass wollten, er das ja, wollten. Ja, also ja. Ne, das ist ja, wie gesagt, da darf man wirklich kein Pfifferling drauf geben, ne? Was der damals gesagt hat. Ja, jetzt sind wir doch.
Aber wir haben das wieder schön abgerundet. Das war nämlich unser Ausgangsthema, was wir nochmal zum Schluss aufgegriffen haben, so wie man eigentlich einen guten Artikel schreibt.
Mein Getränk ist auch leer, ohne Zucker. Ich bin total begeistert. Schmeckt echt total lecker. Mein Getränk ist auch leer und ja, wir haben tatsächlich wieder eine Stunde zusammen.
Nein.
Doch.
Oh, muss man dann sagen. Hat ja auch Spaß gemacht. Doch, oh nein.
Wenn du Nein sagst, sag ich doch und du musst dann Oh sagen.
Haben wir, glaube ich, letzte Woche erst gehabt.
Nee, hatten wir nicht. Nee, du hast das Oh wieder vergessen.
Okay.
Ja, haben wir sonst noch irgendwelche weltbewegenden Ankündigungen zu machen? Nee, ne? Ich glaube nicht. Ja, meine Damen und Herren, Sie wissen ja am Ende dieser Sendung immer der Hinweis darauf, wir haben noch übrig gebliebene Hefte. So, und wenn Sie diese Hefte unters Volk bringen möchten, dann schreiben Sie mich an, schreiben Sie uns an. Wir schicken Ihnen ein Paket zu. Dazu gleich noch ganz kurz, mich hat neulich ein Facebook-Freund angeschrieben, beziehungsweise mir eine Sprachnachricht geschickt. Ganz herzlichen Dank dafür übrigens nochmal an dieser Stelle. Der hat mir nämlich erzählt, was der damit gemacht hat. Der hat so ein Paket gekriegt, 20 Hefte, und dann ist der rumgegangen. Da ist er in sein Café, seine Lieblingscafés ist der gegangen, zu seinem Hausarzt ist der gegangen. Und dann hat er da überall diese Hefte mal liegen lassen, damit auch andere Leute in den Genuss der Lektüre von Eigentümlich frei kommen. Und genau dasselbe können Sie auch machen. Also wie gesagt, bei uns liegen die Hefte herum, so wie gesagt, die übrig gebliebenen Exemplare. Und wie gesagt, wenn Sie dabei helfen möchten, dass diese Hefte und das Volk gemischt werden, dann melden Sie sich bei uns. Ich schicke Ihnen gerne ein Paket zu. Ansonsten,
so machen wir das.
So machen wir das. Herzlichen Dank fürs Einschalten. Es war uns mal wieder eine Freude. Bis zur nächsten Woche. Alles Gute und tschüss.
Wenn Ihnen diese Sendung gefallen hat, wird Ihnen auch unser Magazin ganz sicher zusagen. Eigentümlich frei erhalten Sie als Einzelausgabe, Schnupper- oder Jahresabo, sowohl in gedruckter als auch digitaler Form. Den Link zu unserer Bestellseite finden Sie unter diesem Video. Wir sagen herzlichen Dank für Ihr Interesse.